Okay, auf geht's.
Liebe Horrorfans, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Last Scene. Am anderen Ende dieser Leitung habe ich jemanden für euch. Hier ist für euch eine alte Bekannte, nämlich Luisa. Hallo!
Hallo, moin!
Moin, moin klingt schon mal sehr gut. Ja, vielleicht mal zur Erklärung, warum wir das jetzt hier machen. Wir möchten perspektivisch gemeinsam eine Spezialfolge aufnehmen und wollten einmal die Technik ein bisschen ausprobieren und haben uns dann gedacht, naja, wenn wir die Technik schon ausprobieren, wäre es ja blöde, wenn da nicht irgendwas bei rumkommt. Und darum haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch mal wieder eine Folge zum Thema Last Scene machen. Darum, Luisa, fang du doch mal an. Was hast du zuletzt gesehen?
Moin erstmal nochmal am Metal Markus. Das ja. Wollte ich so noch sagen, deswegen habe ich das einfach nochmal wiederholt. Also ich habe es mir zuletzt ziemlich doll gemütlich gemacht und ich habe mir gedacht, ich gönne mir mal wieder so die komplette Folge oder die komplette Serie von Harry Potter und natürlich von Twilight. Nicht zuletzt, weil du ja gerade auch dieses Vampir-Special hattest, habe ich mir gedacht, schöner Anschub da nochmal das mir anzugucken.
Ist absolut fantastisch und ich habe auf Empfehlung von Alex natürlich einen Josh Harnett-Marathon gemacht. Also ich verstehe vollkommen, was er meint. Es ist einfach unglaublich, wie charismatisch dieser Typ ist. Allein in, ich glaube, das ist einer von Alex' Lieblingsfilmen, 40 Days and Nights. Also das ist ja so psychologisch auch so tiefgehend, ne? Was mit einem Menschen passiert, wenn er nicht bumsen darf, ne? Das ist ja wirklich, also mir fehlen natürlich nicht, alles gut. Aber wir haben lange durchgehalten, finde ich.
Wir haben lange durchgehalten, ja, genau. Ich habe mir drei Filme ausgesucht, die ich zuletzt gesehen habe. Das ist ein bisschen unterschiedlich vom Genre her. Zum einen habe ich mir für unsere eigentliche Besprechung, die wir vorhaben, zu der Serie von Ed Gein, den Film Zone of Interest rausgesucht, weil es da so ein paar Parallelen gibt. Dann habe ich mir rausgesucht Wolfman von 2025 und den Film Until Dawn auch aus 2025.
Es ist total verrückt, weil Until Dawn steht auf meiner Liste auch.
Oh, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast dazu.
Lass uns doch mal anfangen mit dem Film, den wir jetzt tatsächlich witzigerweise beide auf der Agenda hatten. Also Leute, das ist jetzt echt purer Zufall. Wir haben uns nicht vorher dazu abgestimmt. Until Dawn. Ich würde einmal die Inhaltsangabe hier vorlesen, wie man sie auf der Rückseite der DVD oder Blu-ray vorfinden kann. Dort steht: Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie begeben sich Clover und ihre Freunde auf die Suche nach Antworten in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. Bei der Erkundung eines verlassenen Besucherzentrums werden sie von einem maskierten Killer verfolgt und einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet, bis sie aufwachen und sich wieder am Anfang desselben Abends wiederfinden. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe einen Trailer dafür im Kino gesehen, Anfang diesen Jahres vielleicht, oder vielleicht war es auch schon letztes Jahr, und habe irgendwie gedacht, das muss ich gucken, weil Zeitreisen und Zeitschleifen mag ich unglaublich gerne. Und dann ist jetzt der Film unlängst auf Netflix oder Prime, ich glaube Netflix ist richtig erschienen, und da musste ich ihn unbedingt gucken. Und hinterher habe ich so gedacht, okay, und wie siehst du das so?
Also ich war hellauf begeistert. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, also ich hab den Trailer nicht gesehen. Ich habe nur das Plakat hängen sehen an den Kinos, die es hier gibt in Rostock. Und dachte mir, das klingt ja spannend. Und als ich gesehen habe, dass er auf Netflix läuft, habe ich ihn mir direkt an Halloween gegönnt. Und war aber auch unterwältigt. Sozusagen.
Das ist aber eine schöne Vokabel.
Ja. Es hat mich jetzt auch irgendwie nicht so abgeholt und also, ja. Soll ich da mal einsteigen zu irgendwas?
Ja, sehr gerne. Ich kann dann ja gegebenenfalls noch ergänzen, weil zumindest scheinen wir uns da ja schon mal einig zu sein. Also es war jetzt nicht so, dass man denkt, yay, bester Horrorfilm 2025.
Ja, das ist richtig. Ich habe bei so neuen Horrorfilmen immer das Problem, oder ich denke halt oft, naja, wer schon gerne Horrorfilme guckt und viel gesehen hat, der wird nicht mehr so schnell überrascht von irgendwelchen neuen Filmen. Und das hat sich auch in dem hier jetzt eigentlich nur bestätigt. Ich hatte keine Vorstellung von dem Film, weil ich, wie gesagt, den Trailer nicht gesehen habe. Und als der anfing, war ich kurzzeitig ein bisschen abgelenkt. und habe dann mitgekriegt, als die Gruppe von Freunden in diesem Besucherzentrum sind und der erste Mord passiert, also mit diesem maskierten Mörder, der da rumläuft. Da hat es mich dann kurz wieder ein bisschen eingefangen, wo ich dann gedacht habe, da kann man mal hingucken. Und nachdem die ganze Gruppe von diesem Mörder umgebracht wurde und sich diese Eieruhr, die da drin ist, die immer die Zeitschleife wieder neu stellt, glaube ich, ne, umgedreht ist und die alle aufwachten und allen schlagartig klar war, dass sie in der Zeitschleife sind, habe ich gedacht, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Also so schnell ist doch kein Mensch klar, ich bin hier in der Zeitschleife.
Ja, das, ich weiß, was du meinst. Also man ist ja eigentlich im, nennen wir es mal, normalen Leben so ein bisschen verankert. Und man würde ja eher denken, ich habe schlecht geträumt oder keine Ahnung, ich träume immer noch oder sowas. Also ja, das kommt schon sehr plötzlich. Und mein Problem ist auch, ich finde, der Film, der bietet mir halt wirklich so eigentlich gar nichts. Das ist ja auch irgendwie auch irgendeine Form von Spieleverfilmung, was ich im Nachhinein dann auch gemerkt habe. Scheint jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen zu sein, das Spiel, weil ich glaube, zwischen diesem Spiel und der Verfilmung liegen 10 Jahre oder so. Also die Intention habe ich schon gar nicht so wirklich verstanden. Aber was wirklich so mein Hauptproblem ist, ja, du hast recht, die sind sehr schnell in diesem Thema einfach drin, so nach dem Motto, ja, okay, sind wir in einer Zeitschleife, so, aha, alles klar, Leute, wenn das für euch so einfach ist, okay. Und auch, es wird für mich auch überhaupt nicht so wirklich nachvollziehbar am Ende irgendwas erklärt. Also ein Horrorfilm muss jetzt ja nicht von A bis Z logisch durchdacht sein, aber ich finde schon, dass du irgendwie einer Form von inneren Logik folgen musst. Und hier ist das alles für mich so sprunghaft und auch so willkürlich. Also in einer Nacht explodieren sie ja irgendwie alle, weil sie dieses Wasser trinken. Und da habe ich auch gedacht, echt jetzt? Und außerdem war ich nebenbei vollkommen entsetzt, dass diese Szenen dann eine FSK 16 Freigabe hatten. Weil da habe ich nur gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Also.
Ja, das stimmt. Das ist alles ein bisschen doll wild, wenn man so das sagen möchte. Also es geht sehr schnell irgendwie, bist du ganz schnell in der Handlung drin. Diese Gruppe von Leuten oder diese Gruppe von Teenies sucht eine verloren gegangene Schwester. Ist immer was ganz Neues. Dann kommen sie an eine Tankstelle, ist das, glaube ich, wo ein sehr mysteriöser Tankbad auftaucht. Uiuiui.
Ganz neu.
Und dann kommt, was?
Ganz neues Thema.
Ganz neu. Brandneue Story. Und dann kommen sie halt in dieses Besucherzentrum und ab da an, ja, nimmt das Unglück seinen Lauf und diese Zeitschleife beginnt. Und mich erinnert das zum Beispiel alles so sehr an so Filme wie, ich glaube, Cabin in the Woods ist es doch, wo man dann nachher auch von außen irgendwie sieht, dass mit denen eigentlich irgendwelche Experimente gemacht wurden da, ne? Ja. Ein bisschen hat es was von Tanz der Teufel oder Evil Dead, glaube ich, war dann das Remake davon. Oder auch das Geisterschloss mit irgendwelchen, wir machen hier Experimente mit Leuten und gucken mal, wie sie darauf reagieren. Und der Regisseur David Sandberg hat ja bewusst diese ganzen verschiedenen Horror-Subgenres gewählt, also Slasher und Body-Horror und Monster und Found-Footage, weil der alles so ein bisschen kombinieren wollte. Und man findet das auch alles irgendwie wieder, aber es ist irgendwie auch zu viel des Guten. So, also wenn er lieber gesagt hätte, ich konzentriere mich hier. Also ich hätte es besser gefunden, ehrlich gesagt, die kommen in diese Hütte. Dieser maskierte Mörder bringt die alle um, die wachen auf, überlegen noch so eine halbe Minute länger, was ist hier gerade passiert, finden raus, wir sind in der Zeitschleife und wir müssen hier irgendwie überleben. Und dann kommt dieser komische, maskierte Mörder nochmal irgendwie. Und man guckt, okay, was war der Fehler beim letzten Mal? Wir versuchen hier irgendwie rauszukommen. Aber dass dann plötzlich irgendwelche Hexen auftauchen und irgendwelche Wendigos und so. Nein, gut, die Wendigos, das findest du ja dann am Ende raus, worauf es hinaus soll. Aber es ist so, ja.
Ich glaube, so neudeutsch würde man sagen, ist alles so random, so.
Das ist crazy.
Ja, genau. Total crazy. Wow. Nee, leider gar nicht.
Das, oder wie war das letztens? Das hat mein Mind geblowt. So.
Das habe ich, ich habe ja schon viel gehört, aber das hat mein Mind geblowt, habe ich echt noch nie gehört. I believe my pig whistles oder so ähnlich, ne? Okay. Also wir scheinen uns einig zu sein, ist jetzt nicht so der Knallerfilm. Ich glaube, der hat auch kommerziell betrachtet jetzt gar nicht so gut abgeliefert. Und naja, schade drum ist es jetzt nicht unbedingt. Lass uns doch gerne mal weitermachen. Ich habe hier noch zwei andere Filme liegen. Einer ist auch einer von den drei großen Sommer-Blockbustern, die helfen gegen Karies und so. Nein, Quatsch. Blockbustern gewesen, also die Horror-Blockbuster. Es gab ja im Sommer drei große Horrorfilme, die angeblich jeder sehen musste. Einer davon war Weapons, ein anderer war Bring Her Back und der letzte war Together. Den habe ich leider nicht geschafft damals ist gut, vor einem halben Jahr im Kino zu sehen und habe ihn dann jetzt auf DVD gekauft und konnte ihn auch dann gestern tatsächlich schauen. Hast du den auch schon gesehen, Together?
Nein, ich habe tatsächlich keinen von den dreien gesehen. Ich habe die Trailer mehr angeschaut, habe aber keinen von den dreien gesehen und die Trailer habe ich gesehen und wie gesagt, weil ich finde, dass so die neuen Horrorfilme mich nur schwer abholen, weil ich immer denke, es ist nicht so neu oder sehr verstrickt immer alles so, habe ich mich da auch noch nicht rangetraut so recht.
Kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil ja die neuen Horrorfilme sind ja oftmals entweder so, wie man es so neudeutsch ist es ja nicht Elevated Horror, ne? Also sowas wie Hereditary oder sowas, also so ein bisschen, was auf einer Meta-Ebene spielt, sage ich mal, ist ja das eine Extrem oder den Babadook oder sowas, ne? Und das andere Extrem ist dann ja Terrifier 1 bis 95, Hauptsache draufhalten, Hauptsache irgendwie ekelig und Handlung, ach scheiß auf Handlung, interessiert doch eh keinen, so ungefähr. Ich weiß nicht, magst du Terrifier?
Ich habe den ersten und den zweiten Teil gesehen. Ich mag diese Figur Art the Clown. So, aber ich mag auch Ghostface oder Michael Myers, weißt du? So. Aber jetzt die Handlung, also von den ganzen Kills her, ist es ja schon sehr wie Hostel, wenn ich mich da recht erinnere. Ne? Und ist mir aber dennoch lieber als irgendwas, worüber ich nachdenken muss oder was sich so langsam aufbaut und du denkst die ganze Zeit, jetzt geht's los und es geht aber nicht los. So wie bei Hereditary. So, ja. Weil du denkst, da steht wer in der Ecke, jetzt geht's los. Nein, es geht nicht los. Jetzt fahren sie mit dem Auto von der Party zurück, weil die ihren anaphylaktischen Schock da hat und haut sich den Kopf kaputt. Weil du denkst, jetzt geht es los, aber es flacht dann wieder so ab irgendwie.
Kann ich verstehen, ja. Es ist eine andere Erzählstruktur bei so moderneren Filmen. Also Together schlägt jetzt eher in diese Richtung, also nicht so wie Terrifier. Ist halt wirklich eher so ein bisschen was vielleicht auch auf der Meta-Ebene. Und ich habe mal wieder die Inhaltsangabe parat. Falls ich mich verlese, kann ich nichts dafür. Hier ist gerade schlechtes Licht, ist meine Ausrede. In meinem Alter braucht man eigentlich eine Brille, aber die hilft mir bei der Beleuchtung hier gerade auch nicht. Hier steht, Miley und Tim sind seit vielen Jahren ein Paar. Als sie von New York in ein abgelegenes Haus aufs Land ziehen, verlassen sie alle Vertraute, außer einander. Beim Erkunden des umliegenden Waldes werden sie von einem Unwetter überrascht und müssen die Nacht in einer unheimlichen Höhle verbringen. Am nächsten Morgen bemerken sie erste irritierende Veränderungen an sich. Panisch versuchen die beiden, die Transformation aufzuhalten. Denn der psychische Veränderungsprozess befällt nicht nur ihre Körper, sondern wird zu einem Albtraum, der ihre ganze Existenz bedroht. Und ich habe mich verlesen, es ist der physische, also nicht der psychische. Also es ist ein Body-Horror, wie ich mal in einem Special mit Alex fälschlich gesagt habe, nicht Body-Horror, ne? Also nicht Kumpel-Horror, Body-Horror wie die Fliege, hat eine 16er-Freigabe, von daher gibt es da jetzt keine großartig blutigen Szenen in diesem Film und vereinfacht ausgedrückt geht es halt darum, dass die beiden ja ihre Körper quasi verschmelzen, wenn sie nicht aufeinander Acht geben. Das war ja, glaube ich, auch im Trailer schon mehr oder weniger zu sehen. Und hier ist eben auch jetzt wieder so die spannende Frage, ist das wirklich, ne, das, worum es geht? Oder möchte uns der Film jetzt vielleicht doch eher auf einer anderen Ebene etwas sagen? Vielleicht, ne, wie sehr kann sich ein Mensch aufgeben für jemand anderen? Ne? Und wann ist man wirklich noch ein Individuum? Ne? Oder wann verschmilzt man quasi? Geht natürlich auch so ein bisschen um Plato und Co. Ne? Die Menschen, die eigentlich früher vier Arme hatten und weiß ich nicht was und immer auf der Suche nach ihrer zweiten verloren gegangenen Hälfte sind. Also man kann es auf zwei Ebenen betrachten. Man kann es, glaube ich, als reinen Unterhaltungsfilm betrachten. Oder halt auch mit so einem leicht philosophischen Unterton vielleicht. Ich bin mir sicher, es gibt in diesen Szenen Filmen, bei denen Leute einer jüngeren Generation im Kino laut gelacht haben werden, weil es gibt unter anderem eine Szene, wo die beiden Protagonisten Sex haben auf einer Schultoilette und danach im wahrsten Sinn des Wortes feststecken. Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn das so junge Erwachsene im Kino sehen, dass die da so sitzen, guck mal, Pillemann, so ungefähr. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? obwohl es eigentlich zumindest auf mich in dem Moment gar nicht lustig wirkt, sondern wirklich eher schmerzhaft oder peinlich sein soll. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ist total lustig, ist voll albern, der Film, vom Grundsatz. Weil ich glaube, man muss sich wirklich auf diese Idee, was da passiert, überhaupt erstmal einlassen können. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen, wenn ich jetzt so diese drei großen Filme, die wir vorhin angesprochen haben, bewerten müsste, würde ich ihn genau in die Mitte packen, also auf Platz 2. Am besten hat mir tatsächlich Bring Her Back gefallen, weil der wirklich sehr auf eine bestimmte Art und Weise hart war und auch vielleicht auch ein bisschen psychisch noch belastender als das jetzt. Und Weapons, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir so am, in Anführungsstrichen, wenigsten gefallen, weil der seine Faszination eigentlich nur aus der Erzählstruktur zieht und nicht aus der tollen Geschichte. Also den kann man sich einmal angucken, dann ist das super. Aber wenn man einmal so den Gag in Anführungsstrichen kennt, dann macht es nicht unbedingt viel Spaß, würde ich behaupten, diesen Film nochmal zu schauen.
Okay. Hab, wie gesagt, da keinen von gesehen, aber von dem Inhalt, was du mir da gerade erzählt hast von dem Film Together, passt das so ein bisschen zu dem anderen Film, den ich mir auch rausgesucht habe, und zwar ist das Wolfman, auch aus diesem Jahr. Wieder mal eine neue Verfilmung von Wolfman. Das ist ja jetzt nicht das neueste Remake davon. Es gab ja vor vielen Jahren schon eins mit Benicio del Toro, wenn man ihn jetzt richtig ausspricht. So, die habe ich auch gesehen, die fand ich auch sehr toll, und mit Anthony Hopkins auch mit dabei damals. Ich muss dazu sagen, so Werwolf-Filme sind immer, Werwolf ist so eine Kreatur, da habe ich echt Angst vor. Ich weiß, die gibt's nicht, aber damit kann es mich echt schocken, und deswegen habe ich mir den angeschaut und auch immer nur so mit so einem halben Auge, obwohl der Film an sich eigentlich auch gar nicht so doll gruselig ist. Es geht hauptsächlich darum, dass der Familienvater Blake Lovell mit seiner Frau Charlotte und seiner Tochter Ginger in ein abgelegenes Haus nach Oregon zurückkehrt, was er geerbt hat. Das ist ein Haus aus seiner Kindheit, wo er früher groß geworden ist. Und als junger Mann ist der Vater von Blake in den Wäldern von Oregon verschwunden. Und der Gerüchte nach, die sich in dem Ort oder in dem Bundesstaat so umtreiben, heißt es, dass es dort das sogenannte Hill-Fever gibt und dass die Wälder von Oregon ein Monster beherbergen. In der Nacht, wo die Familie dort ankommt, wird sie auch direkt von einer Bestie angegriffen, und Blake selbst wird von dem Tier auch verletzt und beginnt so nach und nach, wie kann es anders sein, sich zu verwandeln. Er wird zunehmend aggressiver beispielsweise und verliert sich in dem, in das er sich verwandelt, aufgrund der Infektion. Ne? Genau, die Familie ist dadurch aber, also sie fliehen ja vor dieser Bestie, was sie da verfolgt und bedroht, quasi von außen in dieses Haus nach innen, und werden jetzt somit von zwei Seiten bedroht. Einmal lauert die Gefahr draußen, sie können nicht raus, weil sie diese Bestie da vor der Tür haben, und zum anderen ist Blake mit den beiden im Haus drin mit Charlotte und Ginger und fängt halt eben an, sich zu verwandeln. Was ganz spannend gemacht ist, ich glaube, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also man kennt das ja, wenn die Leute so langsam anfangen, sich in diese Werwölfe zu verwandeln, dass man von außen immer mitkriegt, die Augen verändern sich und die Zähne fangen an zu wachsen. Und hier haben wir mal eine Sicht, ich kannte das zumindest noch nicht, dass man so visuelle Mittel eingesetzt hat, beispielsweise so ein tierisches Sehen. Also wir sehen durch Blakes Augen, wie er seine Umgebung wahrnimmt, wie sich das verändert und so. Ja, am Ende wird das Ganze nochmal emotional und tragisch, da Blake durch den Wandel halt vollends vollzieht, den kann man ja nicht aufhalten, und dann eben auch durch seine Frau erschossen wird. Und das Ganze ist eben auch so ein bisschen auf dieser physischen und psychischen Ebene wie angreifbar man eben ist durch hier von einem Tierbiss, aber anders gedeutet könnte man auch meinen von einem Virus, wenn man von einem befallen ist, wie zum Beispiel das Hillfieber, so nennt sich das ja hier, was das mit den Menschen macht, was das mit Familien macht, was man so an Verwandlungen körperlich und psychisch halt eben durchmacht, und so in die Richtung geht der, ja.
Ja, ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn im Kino gesehen. Damals hört sich wieder so an, als wäre das Jahrzehnte schon her. Ne? Mir hat er auch, muss ich sagen, wirklich gut gefallen. Was ich auch bewusst direkt in Erinnerung habe, sind eben diese optischen Effekte, also aus Sicht des Verwandelten oder sich langsam Verwandelnden. Da gab es auch, meine ich, so auditive Sachen, ne? Also dass er seine Familie nicht mehr versteht, wenn sie sprechen. Das klang irgendwie so, als wäre es rückwärts abgespielt, so in der Art. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war, dass der Film in meiner Erinnerung sehr viele wirklich dunkle Szenen hat, also so richtig dunkel, wo es oftmals auch um sowas zum Beispiel geht, die Familie steht ihm quasi gegenüber, aber man sieht sich gegenseitig halt nicht, aber du siehst auch wirklich als Zuschauer fast nur eine schwarze Leinwand im Kino. Das fand ich zumindest irre anstrengend, daran kann ich mich erinnern. Und ich glaube, er ist auch so, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber so, er ist der Loser, oder? Also in der Familie, er ist nicht so der große Macher.
Ja, das Ganze ist auch so ein bisschen, das ist nicht nur Horror, ist auch ein bisschen Drama, ne? Er hat, glaube ich, auch irgendwie Ärger da mit seiner Frau irgendwie, da ist sie an die Situation wohl auch schon irgendwie ein bisschen angespannt, weil sie viel am Arbeiten ist, wenn ich mich da recht erinnere. Und dann kommt noch diese Transformation dazu, die dann das Familienleben bedroht, dann nachher. Und ja, so richtig... richtig rosig ist es nicht.
Nee. Aber vom Grundsatz, glaube ich, den Film kann man den Leuten schon empfehlen. Das ist jetzt nicht der beste Film des Jahres oder so. Aber wenn man halt, ich würde sagen, auf ja, Tierhorror in dem Sinne ist es ja gar nicht eigentlich. Ne? Aber wenn man so ein bisschen auf so vielleicht auch Bodyhorror halt steht oder auch auf Werwölfe im Allgemeinen, kann man da sicherlich ein Auge riskieren. Man darf jetzt natürlich keinen bluttriefenden Schocker erwarten.
Ja, ja. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch der Werwolf an sich war nicht so, wie man sich den sonst vorstellt oder wie man ihn sonst kennt, ne?
Ja.
So, das war alles sehr, sehr menschlich.
Ja gut, aber Werwolf heißt ja eigentlich so viel wie Mannwolf, ne? Also
Mannwolf, ja, genau.
Insofern eigentlich schon relativ passend, würde ich sagen.
Man könnte auch sagen, es menschelte.
Das ist aber schön formuliert. Ja, dann hat jeder von uns noch einen Film, müsste zu unserem Zeitfenster auch genau passen. Ich habe When Evil Lurks hier, wird jetzt ja auch entweder schon besprochen worden sein oder wird demnächst besprochen von Alex und Tom. Und von Toms Last Scene kannte ich den Film auch und habe ihn jetzt endlich mal geguckt. Die Inhaltsangabe hierzu sagt Folgendes, erstmal ganz viel Gedönse drumherum, ich suche mal, wo die eigentliche Inhaltsangabe beginnt, hier. Tief in der argentinischen Provinz entdecken Pedro und sein Bruder einen Besessenen. Lebendig, verrottend schlummert in ihm das unsagbare Böse und wartet auf seine Auferstehung. Angst und Panik breiten sich unter der einfachen Landbevölkerung aus. Ja, mehr steht hier eigentlich gar nicht, weil dann kommt schon wieder irgendwelche Lobhudelei darüber, dass das Ganze ein Meisterwerk ist und eine Parabel auf die Unfähigkeit der Menschen zu lernen, so ungefähr. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich glaube, der Film ist vielleicht, oder in meiner Wahrnehmung habe ich, glaube ich, etwas leicht anderes erwartet, weil er hat ja hier auch wieder mal das berühmte Spio-JK-Siegel, heißt also, er hat es nicht durch die normale FSK erstmal geschafft, also man wollte ihm wohl die Freigabe verweigern und dann hat man ja immer irgendwie so eine gewisse Erwartungshaltung, dass das ja alles unglaublich brutal und oder drastisch sein muss. Ja, der Film hat sicherlich sehr derbe Szenen, aber wenn ich daran denke, dass es auch sowas wie The Sadness gab, würde ich immer denken, das war schon sehr viel derber. Er hat natürlich eine harte Grundthematik, dass eben ein Mensch wirklich besessen ist. Und das hat Tom, glaube ich, in seinem Last Scene auch schon gesagt. Es ist ein argentinischer Film, also kein amerikanischer. Hier gibt es keine Gesetze von wegen Frauen werden verschont und Kinder werden sowieso verschont. Nein, hier absolut und gar nicht. Das sind natürlich Szenen, die einen wirklich schon sehr mitnehmen. Und der Film hat auch eine sehr bedrückende, durchgängige Atmosphäre. Das kann ich wirklich absolut sagen. Ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Womit ich aber so ein bisschen Probleme hatte, war wirklich in diese eigentliche Handlung einzutauchen. Weil jetzt steht hier ja so, ja, in Argentinien ist jemand besessen. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht so eine argentinische Volksweise oder sowas gibt vom Besessenen und man, wenn man in Argentinien lebt, man das direkt so quasi verstehen kann, weil man muss sich das so vorstellen, ne, die Leute rennen durch die Gegend und sagen ja hier, er ist besessen und alle scheinen das so zu verstehen, als wäre das was völlig Normales, was es vielleicht im Volksglauben gibt. Für mich jetzt so als Deutscher war es ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also ich konnte nicht mich da so zu 100% vom ersten Moment an reinfühlen. Das entwickelt sich hinterher. Ne? Man muss das halt so als gegeben hinnehmen. Es gibt Besessene. Vielleicht ist das so ähnlich, wie wenn man sich Märchen durchliest, so ungefähr. Ne? Man muss sich ein Stück weit auf diese Ausgangslage einlassen. Dann bekommt man einen sehr atmosphärischen, sehr düsteren, in vielen Belangen auch wirklich harten Film, der auch, Spoiler-Alarm, kein gutes Ende nimmt. Wäre ja auch blöd, wenn. Also insofern kann ich wirklich empfehlen, wenn man halt ein bisschen derbere Kost mag. Also wenn man kein spritzendes Blut mag. Okay, dann ist man bei Let's Talk About Horror wahrscheinlich per Definition schon mal falsch. Aber ne, also wenn man eher so der Freund von seichten Sachen ist oder generell von Gruselfilmen, ist das schon ein Film, der einem, glaube ich, ziemlich die Stimmung vermiesen kann. Also der macht was mit einem. Du sitzt am Ende nicht da und denkst, oh, jetzt Popcorn und Cola. Da sitzt du eher so und denkst, huh, das war schon mindestens mal unangenehm.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn du das erzählst mit denen, dass das so verständlich oder selbstverständlich ist für die Leute, dass andere besessen sein können, sind sie denn darüber schockiert oder wirkt das mehr so wie alltäglich und ja, die sind halt eben besessen?
Es kommt darauf an, auf wen man trifft. Also ein Teil der Leute, auf die man trifft, die wissen sofort, was gemeint ist und die anderen meinen, ihr spinnt doch alle. Also es scheint wirklich sowas, so ein abergläubisches Thema zu sein.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? An so Exorzismus-Sachen wie Emily Rose und so, weißt du? Und wenn ich dann daran denke, ich glaube, Argentinien ist doch bestimmt auch so ein sehr religiöses Land, wo man einmal mehr daran glaubt, dass es Gott und den Teufel doch auch gibt und so. Und von daher, und dass sich da auch die Geister scheiden, ist ja auch in Exorzismus der Emily Rose oder in dem Fall überhaupt Anneliese Michel ja auch nichts Neues. Ne? Die einen sagen, das war der Teufel, von dem sie besessen waren, und die anderen sagen, die hatte epileptische Anfälle.
Genau.
So, ne? Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannend. Das würde ich mir mal angucken dann.
Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt noch knapp unter 10 Minuten. Das heißt, du darfst gerne noch berichten, was du noch im Petto hast, weil das kannte ich, glaube ich, noch nicht.
Nein. Ich habe The Zone of Interest. Der Film war, ich glaube, bei den letzten Oscars auch nominiert für besten ausländischen Film und den haben sie auch gewonnen, den Oscars. Gewählt habe ich ihn, weil er so ein bisschen eben mit angrenzt an unser eigentliches Thema, was wir ja besprechen wollen, die Serie von Ed Gein, der angeblich Kontakt zu der Hexe aus von Buchenwald hatte, Ilse Koch. Und The Zone of Interest spielt in den 40er Jahren, während des Zeit des Holocaust, und erzählt das Leben der Familie Höss, also dem Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und seiner Frau Hedwig und den Kindern, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Konzentrationslager Auschwitz leben. Heißt wirklich, das Einzige, was sie von dem KZ trennt, ist eine Mauer. Und der Film ist halt so dargestellt, das ist eine radikale Umsetzung ohne direkte Darstellung des Horrors. Also du bist immer nur auf der Seite von diesem Haus, wo diese Familie wohnt und kannst sie bei ihrem alltäglichen Leben beobachten. Du bist aber nie in dem KZ selbst. Das Einzige, was dieses KZ verrät, ist halt eben, dass du immer diese Mauer siehst, teilweise auch einen Schornstein. Und das ist ganz subtil gemacht durch die Tonkulisse, die im Hintergrund läuft. Also du hörst Maschinengeräusche hin und wieder, Züge, die ankommen, Schüsse, Schreie und sowas alles. Das ist sehr spannend gemacht. Gefilmt ist das Ganze so ein bisschen wie so eine Art Überwachungskamera technisch, wenn du so willst. Was natürlich eine sehr kalte und dokumentarischen und kalten Eindruck hinterlässt oder bildet. Und auch so eine Distanz irgendwie wie hält. Und der Film ist nicht so emotional wie andere Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie Schindlers Liste, weil man eben halt nicht auf der Seite der Häftlinge steht, sondern auf der Seite dieses Lagerkommandanten, beziehungsweise hauptsächlich von seiner Frau. Und er macht aber unterschwellig doch ziemlich wütend. Also mich hat er teilweise sehr wütend gemacht, weil es gibt da so Szenen, wo die halt eben auch ihre tollen Feste feiern oder die Mutter zu Besuch kommt und Frau Höst durch das riesige Haus läuft, was auch zwei Stockwerke hat, mit einem riesigen Vorgarten und einem Nachbargarten noch riesig dran, wo ein Pool ist und wo sie Pflanzen hat und Gemüse anbaut und was weiß ich nicht was und erzählt das dann und dann zeigt das dann und dann sind da so Szenen mit dabei, wo sie ihrer Mutter erzählt, ja, wir mussten ja erstmal die Heizung neu machen lassen und einbauen, das hältst du ja hier im Winter vor Kälte gar nicht aus. Aha, das kannst du mal den Leuten nebenan erzählen, mal gucken, was die sagen. So, oder auch bei irgendwelchen Festen, wo dann so typische Sprüche kommen, wie, wer soll denn das alles essen? Ja, auch die Nachbarschaft hätte vermutlich Hunger, so, ne, und das ist so. Also der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der ist nicht so bedrückend, dass er emotional so doll draufdrückt aufgrund des Holocaust-Themas. Das ist eher so unterschwellig und ja, so ein bisschen auch so, es wirkt so surreal, dass da so ein total harmonisches Leben nebenan geführt wird, als wäre nichts von dieser privilegierten Schicht zu der Zeit halt eben, ne? So.
Kennst du ähnliches Thema, den Film Der Junge im gestreiften Pyjama?
Habe ich nicht gesehen, aber der Titel sagt mir was, ja.
Ja, es geht in eine ähnliche, also in eine sehr ähnliche Richtung, aber der ist wirklich sehr bedrückend. Also da geht es halt auch darum, dass eine Familie nicht direkt neben einem Konzentrationslager, aber in der Nähe halt in ein Haus zieht und der Sohn aus dem Hause sich halt mit einem kleinen Jungen, der im Konzentrationslager sitzt, quasi anfreundet. Und das ist wirklich sehr schwere Kost. Den habe ich vor mittlerweile bestimmt Jahrzehnten gesehen. Er steht hier im Schrank auf Blu-ray, aber ich habe mich nicht wieder getraut, ihn zu gucken, kann ich nur sagen. Das ist wirklich ein Film, der sicher ein wichtiges Thema behandelt, also realen Horror. Aber es gibt so Dinge, wo ich mir immer denke, also wenn dich das in der falschen Stimmung erwischt, dann ist danach der Tag und die nächste Woche wahrscheinlich auch gelaufen. Aber das ist definitiv einer von diesen Filmen.
Ah, okay, gut. Ich habe auch Gutes über den gehört, gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ja, es ist schwere Kost, ne? So ja. Ist erdrückend halt tatsächlich. Nicht? Also nicht einfach nur, weil es irgendwie traurig ist, sondern weil man ja auch weiß, da ist ein realer Hintergrund. Ne?
Das ist so, genau. Ja, damit sind wir quasi am Ende unserer Last-Scene-Folge angekommen. Und Leute, wenn ihr das gehört habt, dann hat die Technik mitgespielt. Und dann wisst ihr jetzt ja schon, was wir so im nächsten Jahr mal machen möchten, also im nächsten Jahr veröffentlichen möchten, aufnehmen, vielleicht sogar zeitnah. Wir möchten gerne über Ed Gein sprechen, also über die Serie von Netflix. Und ja, so viel Spoiler kann man vielleicht schon sagen. Da kann man sehr kontrovers, glaube ich, drüber diskutieren. Über Unterhaltungswert, über Realitätsbezug und wie hip und sexy dürfen Mörder eigentlich sein?
Wie hip und sexy? Ja.
Du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Wie hip und sexy dürfen sie sein? Aber sie nehmen ja auch einen richtigen Kultstatus auf nach Dahmer. Mhm. Zum Beispiel jetzt Ed Gein und es gibt ja auch den Film schon über Ted Bundy, wo Zac Efron die Hauptrolle spielt. Hat er auch wirklich sehr gut gespielt. So.
Ja, da gibt es reichlich, glaube ich, Sachen, über die man dann sprechen kann. Ja, bis hierher vielen Dank. Ich hoffe, die Technik hat mitgemacht. Es hat mir sehr viel Vergnügen bereitet, dieser kurze Schnack hier. Und ja, ich freue mich schon drauf, wenn dann unsere, in Anführungsstrichen, richtige Aufnahme startet. Und wie üblich gilt, vielen Dank an Alex und an euch alle da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß hiermit und wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß mit der nächsten Folge. Und das letzte Wort gehört dir, Luisa.
Vielen Dank auch für deine Zeit und für diese tolle Aufnahme. Ich freue mich auch schon auf unsere nächste Aufnahme und bin gespannt, was du über die Serie so denkst und zu sagen hast.
Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Alles klar, ciao.
Ciao.
So, und jetzt zum Ende melde ich mich ebenfalls nochmal hier kurz an euch zu Wort. Vielen Dank an Markus und Luisa für dieses interessante Last Scene. Das erste nach einigen Monaten mal wieder. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und dadurch, dass ich natürlich ebenfalls in der letzten Zeit etwas gesehen habe, auch mal zur Abwechslung ein bisschen mehr gesehen habe wieder, dachte ich mir, kann ich ja selbst nochmal meine Meinung hier zum Besten geben. Und wie ihr vielleicht hören könnt, ich bin nicht hundertprozentig fit. Ich bin jetzt über eine Woche tatsächlich mit einer Extremerkältung krank geschrieben. Und jetzt wird's wieder besser. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Und ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal so krank war. Das muss eigentlich Jahrzehnte her sein. Also es hat mich wirklich übel erwischt und bin aber froh, dass es jetzt allmählich auf dem Weg der Besserung ist. Ja, was macht man in der Zeit, wenn man so krank ist, wenn man nicht zur Arbeit fährt, aber man auch nicht sprechen kann richtig und dann natürlich Aufnahmen auch nicht in Frage kommen, weil man dann, kommt noch dazu, auch nicht richtig hören kann. Also irgendwie habe ich ja alles erwischt, was man erwischen kann. Man sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher und schaut irgendeinen Quatsch. Und ich habe einige Titel auf meiner Wunschliste gehabt, die ich mal schauen konnte jetzt endlich und möchte euch hier ebenfalls mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht ist hier ja das ein oder andere dabei, wo ihr sagt, jo, das klingt interessant oder nee, gucke ich mir auf keinen Fall an. Ich mache das jetzt hier nicht sonderlich extrem ausgiebig. Ich werde hier nur ein bisschen was zu den Titeln sagen und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob das für euch in Ordnung ist oder nicht. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Info an euch alle da draußen und zwar zur Let's Talk About Horror Movie Night. Die hat ja jetzt schon zweimal stattgefunden in Köln und in Frankfurt und Anfang nächsten Jahres erneut in Köln im Residenz. Da gibt's allerdings noch kein genaues Datum und der Film ist auch noch nicht hundertprozentig fest. Da wird gerade noch drüber nachgedacht. Allerdings ist es so, dass nach der letzten Movie Night im Juli ich einige von euch hatte, die sich bei mir gemeldet haben und sagten, sie wären so gern dabei gewesen, aber sie wussten schlichtweg nicht, dass die Veranstaltung stattfindet. Und da ist halt leider dann die Werbung, die ich gemacht habe im Podcast selbst, dann nicht weit genug gestreut gewesen. Und Instagram hat dann auch nicht so richtig geholfen. Und es gibt ja auch noch sehr viele von euch da draußen, die kein Social Media benutzen. Und deswegen habe ich für alle da draußen, die definitiv dabei sein möchten, auf meiner Homepage horrortalk.de, direkt auf der Startseite, jetzt ein kleines Formular erstellt, wo ihr eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Und sobald das neue Datum und der Filmtitel steht, bekommt ihr von mir eine E-Mail mit den Informationen dazu, sodass ihr direkt Bescheid wisst und wenn ihr möchtet, dann auch ein Ticket buchen könnt und diesmal dann nicht die Movie Night verpasst. Ich verspreche euch, ich schicke euch keinen Newsletter, ihr kriegt kein Spam, die E-Mail wird nur einmalig dazu verwendet, um euch mitzuteilen, dass ein neuer Termin steht. Also tragt euch dort gerne ein, wenn ihr Informationen bezüglich der nächsten Movie Night in Köln im Residenz haben möchtet. Einige von euch sagen jetzt vielleicht auch, ja, schön wäre ja mal eine andere Stadt. Dem stimme ich absolut zu. Und zwar habe ich auch mit anderen Astor-Kinos in Deutschland bereits E-Mails ausgetauscht. Das heißt, das Ganze wird also auch noch in andere Bundesländer und Großstädte ausgeweitet. Da bin ich allerdings noch im Gespräch und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nächstes Jahr diese Gespräche fortsetzen. Also das wird auf jeden Fall auch noch in andere Städte gehen. Den ersten Film, den ich mir angeschaut habe, habe ich empfohlen bekommen und zwar von Hörer Lars, der es wirklich seit Jahren schafft, mir wie ein Uhrwerk jeden Sonntag eine schöne Woche zu wünschen per WhatsApp, was mich auch wirklich immer sehr freut, finde ich total lieb und deswegen gehen auf diesem Wege hier liebe Grüße an Hörer Lars raus, der mir vor ein paar Wochen gesagt hat, er hätte sich The Wailing angeguckt, der war creepy, der war sehr gut, den musst du dir unbedingt mal anschauen. Wir reden hier allerdings nicht von dem asiatischen Film, sondern von dem Film aus Argentinien, der ebenfalls The Wailing heißt. Ich habe mir den geliehen und habe ihn mir angeschaut und fand den tatsächlich recht interessant. Nur um ganz kurz die Handlung anzuschneiden, wir haben hier unsere Hauptdarstellerin, die herausfindet, dass sie eigentlich adoptiert ist und stellt dann Nachforschungen über ihre echte Mutter an. Es stellt sich heraus, dass die kurz vor ihrer Geburt eine andere junge Frau umgebracht hat und wir sehen diese Geschichte aus zwei verschiedenen oder sogar drei verschiedenen Zeiten. Also wir sehen erstmal die Tochter, dann sehen wir dann die Mutter in dem gleichen Alter, was damals passiert ist und ich möchte nicht so viel verraten. Jedenfalls fand ich das schon interessant, aber ich muss dann irgendwann dann doch ehrlich zugeben, dass die Erzählweise mir dann doch zu lahm war und dann kommt auch noch dazu, dass der Soundtrack und dem finde ich gar nicht so verkehrt, weil der Soundtrack ist schön verstörend. Ich mag es ja, wenn man verstört wird von der Musik, die einem ja begleitet. Und gerade bei Horror ist das natürlich richtig klasse. Aber hier war mir das teilweise dann doch zu viel. des Guten. Also hier hat mich der Soundtrack teilweise dann doch echt genervt. Man muss sich das so vorstellen, es sind halt eigentlich nur Stimmen, die wir hören. Klingt jetzt ein bisschen blöde, ja, aber das sind dann mehrere Stimmen auf einmal. Ich weiß ganz genau, was die damit erreichen wollten. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das auch irgendwie im Kopf in anderen Filmen, aber ich kann es leider... Habe jetzt leider gerade kein Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Musik ging mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Geist und die Art der Erzählung des Films wurde mir irgendwann auch leider zu lahm. Er hatte creepy Momente, er war gruselig an einigen Stellen und er hat einen wirklich extrem What the fuck Moment, wo ich echt schockiert war. Das muss ich sagen, da war ich also auch wirklich laut geworden und habe hier echt gesessen und ach du Scheiße gerufen. Damit habe ich nicht gerechnet. Trotzdem ist der Film mir dann doch zu ruhig gewesen und anstrengend und deswegen habe ich irgendwann nicht ausgemacht, ich habe ihn fertig geguckt, aber ich habe ihn dann allerdings auch recht schnell vergessen. Naja, vielleicht klingt er ja für euch interessant, also The Wailing aus Argentinien ist auch noch ziemlich neu, der ist gerade erst 2 Jahre alt, dem würde ich euch dann auch mal ans Herz legen, wenn ihr mal was Neues sehen wollt, aber wie gesagt, es ist sehr ruhig erzählt. Kommen wir direkt zum nächsten Titel, den ich geschaut habe und das war dann schon echt eine absolute... Also ich sag ganz ehrlich, das war dann schon ein Desaster irgendwann und zwar habe ich mich an des Teufels Bad herangetraut, den ich mir dann angeschaut habe. Das ist ja ein Film, ein Period Piece, wie man sagt, der ja nicht unbedingt was für mich ist. Ich schaue nicht so gerne Filme aus der damaligen Zeit, der spielt ja hier 1750 und... Ist ja aber von den Machern, die ja nun auch mal Ich sehe gemacht haben und auch den grandiosen Gruselfilm The Lodge oder Thriller kann man ja sagen, den ich ja mit Robert besprochen habe, vor einem Jahr, etwas über einem, fast ein Jahr ist es ja, wenn ich mich nicht irre. Und der war natürlich sehr, sehr gut. Jetzt sind sie wieder nach Österreich zurückgegangen, die beiden Regisseure, und drehten halt jetzt des Teufels Bad. Und als ich mitbekommen habe damals, dass der 1750 spielt, dachte ich schon, okay, der ist nichts für mich. Ich hatte im Gefühl, dass der nichts für mich sein wird und mein Gefühl täuscht mich da ja eigentlich nie. Und auch hier wurde ich nicht getäuscht von meinem Gefühl. Also der Film fing interessant an und ich habe auch wirklich mir Mühe gegeben, mich drauf einzulassen. Aber auch hier habe ich irgendwann gemerkt, nach über einer Stunde absolutem ruhigen Erzählen, dass ich absolut gelangweilt bin und dass ich auch genervt war irgendwann. Weil ich irgendwann gesagt habe, Leute, jetzt muss doch mal was passieren. Klar, passiert was, aber das ist so ruhig und lahm erzählt gewesen, dass ich irgendwann echt nicht mehr konnte. Und das Ganze endete dann mit einem Finale, wo unsere Hauptdarstellerin einen zweiminütigen Lachkrampf kriegt in die Kamera, also einen Weinlachkrampf. Das war entsetzlich, muss ich wirklich sagen. Das war einfach entsetzlich, ebenfalls in Verbindung mit entsetzlicher Musik. Und da war ich irgendwann drauf und dran zu sagen, so, ich muss jetzt gleich ausmachen, ich halte es nicht mehr aus, bitte sei zu Ende jetzt. Ja, und als er dann zu Ende war, hat er mich dann wieder abgefuckt mit einer Szene, die ich dann wieder scheiße fand, eine völlig unpassende Musik zu einer, und auch generell eine derbe Szene zu unpassender Musik, also es war wirklich schlimm. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war schlimm. Was habe ich dann noch geguckt? Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich ausgemacht habe. Da habe ich es dann irgendwann dann nicht mehr ausgehalten. Der wollte mir auf Krampf zu sehr witzig sein. Und ich habe den neulich für 99 Cent auch geliehen bei Prime. Und zwar war das Death of a Unicorn. Der ist ja mit der Jenna Ortega und ich glaube Paul Rudd, wenn ich mich nicht irre, spielt da noch mit. Ja, ich muss sagen, dass ich wusste, auch hier hat mich mein Gefühl wieder nicht geirrt, dass er mich wahrscheinlich nicht, sondern nicht umhauen wird, aber vielleicht ist es ja recht witzig und habe mir den angemacht. Mir war ja klar, ich habe die Kinotrailer damals schon gesehen, dass es sich hierbei um eine Komödie handeln wird und als ich ihn mir dann angemacht habe, war er im ersten Moment auch interessant, aber ich merkte dann irgendwann, dass der so auf Krampf witzig sein will und man hat eindeutig gemerkt, dass er sich halt versuchte bei Ready or Not mit Samara Weaving so abzugucken, diesen derben Humor und dieses auf Jagd gehen, nur dass hier natürlich nach Einhörnern gejagt wird. Und da habe ich mir gesagt, ja, Leute, ich brauche nicht so eine Stimmung ähnlichen Ready or Not Nachmache mir anschauen und habe da irgendwann auch einen Punkt erreicht, wo ich sagte, ich mache jetzt aus und schaue mir was anderes an. Hier geht es darum, dass sie ein Einhorn anfahren und das allerdings dann nicht liegen lassen, sondern ins Auto schleppen und das wird aber dann wieder wach und hat dann auf unsere Jenna Ortega Figur praktisch so eine Verbindung und ich sag ganz ehrlich, Das war für mich nicht sonderlich interessant. Das war, wie ich schon gerade sagte, ich habe eigentlich alles gesagt. Vielleicht ist das ein Humor, der bei vielen zieht. Bei mir absolut nicht. Erst recht nicht, wenn es nachgemacht ist von einer anderen Idee. War ich nicht begeistert, sage ich ganz ehrlich, und war dann raus. Dann habe ich 28 Years Later geschaut. Ich habe ja sehr viel Schlechtes gehört. Ich habe allerdings aber auch sehr viel Gutes auf YouTube gehört bei unseren deutschen Filmkritikern. Und dadurch, dass die sehr hoch gelobt haben, war mir klar, der Film ist schlecht. Es ist nämlich immer andersrum, als YouTube-Kritiker sagen. Also zumindest das in meinem Empfinden zu 90% so. Und war mir deswegen auch bewusst, dass der Film schlecht sein wird. Und das haben die vielen Kommentare ja im Internet auch bestätigt. Ich muss allerdings sagen, dass es hier nicht hundertprozentig gestimmt hat. Also es war jetzt kein extrem schlechter Film, aber auch kein sehr guter Film. Ich habe ja neulich eine Szene gepostet bei Insta, vielleicht habt ihr das gesehen, die folgen. Das Ende war ein Desaster. Also was da abgelaufen ist, also diese Power Rangers Szene, anders kann man sie nicht beschreiben, da habe ich wirklich gedacht gehabt, das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass sie den Film so beenden. So ein Müll habe ich ja selten gesehen. Wir reden hier von einem 28 Years Later. Danny Boyle selbst und Alex Garland haben, ich glaube 2001 oder 2, den Grundstein gelegt zu dieser Serie. Und was letzten Endes machen sie? Sie beenden den dritten Teil dann mit so einem Shit am Ende. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Aber abgesehen davon war der Film nicht durchgehend schlecht. Also ich fand diese Idee, auf der separaten Insel zu leben, fast 28 Jahre, nachdem das damals ausgebrochen ist, gar nicht so verkehrt. Das war in Ordnung. Auch, dass sie dann immer auf Ebbe und Flut warten müssen, um ja dann rübergehen zu können. Das fand ich auch alles nicht verkehrt. Und da gab es einige spannende Momente und gruselige Zombies, die ich wirklich auch in Ordnung fand. Aber sobald die Figur von Ralph Fiennes dazu kommt, da driftete der Film in eine extreme Langeweile ab auf einmal, wo ich hier saß und sagte, oh mein Gott, was gucke ich denn hier? Und ich will ja hier nicht spoilern, aber die Mutter unseres Hauptdarstellers, des Jungen, spielte ja auch eine große Rolle. Und wie das dann da weitergeht und was dann der Junge da auch dann später noch machen muss, Alter, das ist so kacke gewesen. Ich fand das so schlimm. Ich wollte eigentlich einen Post machen und ein Bild von 28 Years Later posten und dann dieses Homer Simpsons Gesicht dazu machen mit einem großen langweilig. Aber ich habe mir gedacht, oh je, den kriege ich von euch einen Shitstorm. Aber nachdem ich dann die Power Ranger Szene gesehen hatte, da dachte ich mir, jetzt kann ich es nicht mehr zurückhalten, jetzt muss ich es posten. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele von euch da geschrieben haben. Ja, ist ja auch kein Wunder, der Film ist ja halt auch einfach schlichtweg Scheißdreck. Also die Kommentare waren wirklich zu, ich glaube, 95% schlecht, was den Film angeht. Da würde ich jetzt gar nicht mal so streng sein, denn ganz so mies ist er nicht. Aber was so die letzten 20, 25 Minuten angeht, da hätte der Film gerne in eine andere Richtung gehen können, weil er nämlich leider sehr, sehr langweilig wurde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann schon eine Enttäuschung, aber nicht ganz so eine extreme Enttäuschung, wie ich erwartet hatte. Dann habe ich mir neulich einen Film angeguckt, der während der Corona-Zeit gedreht wurde. Der wurde betitelt als der gruseligste Film aller Zeiten. Ich glaube, die haben sich wirklich erdreistet, diesen Kommentar drauf zu schreiben. Oder der spannendste, eins von beiden. Und ich dachte mir, Moment mal, also sowas zu behaupten, ja, da muss man schon wirklich schmerzbefreit und hackevoll sein gleichzeitig. Und zwar ging es dabei um den Film Host. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, der geht tatsächlich nur eine knappe Stunde und ist ein reiner Desktop-Film. Also wir haben hier wirklich nur unsere Hauptdarsteller in so einem Art Zoom- oder Skype-Call. Soll halt, ich glaube, die wollen so eine Art Seance machen, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mir den angemacht und dachte mir, ich bin ja mal wirklich jetzt gespannt, was jetzt kommt, weil der soll ja echt richtig gut sein. Ne? Also Kritiker waren begeistert und spannendster Film ever steht drauf. Und was habe ich bekommen? Genau das gleiche wie alle anderen Filme auch. Und absolut nicht in einer Sekunde irgendwie spannend für mich, ne? Oder interessant. Nichts, was da irgendwie man nicht schon tausendmal gesehen hat. Ich fand den so lahm. Und ich bin dann auch irgendwann so zum Ende hin, aber das war wirklich kurz vor Ende, ganz kurz weggenickt, aber nicht so richtig eingeschlafen, aber kurz weggenickt. Ich war dann 15 Sekunden später wieder wach. Aber als er dann zu Ende war, ist er ausgemacht worden von mir und ich habe ihn sofort vergessen. Ja, also deswegen kann ich euch jetzt nicht einmal mehr die Handlung genau erklären. Also das war absolut langweilig und mau. Wisst ihr, ich finde es ja toll, wenn man sich die Mühe macht, einen Film zu drehen, gerade wenn das dann auch so in der Corona-Zeit passiert ist. Der Podcast hier, Let's Talk About Horror, ist ja auch in der Corona-Zeit entstanden, aber dann wirklich genau das Gleiche zu drehen, was halt schon etliche Male zuvor gemacht wurde und dann noch zu behaupten, es wäre das gruseligste aller Zeiten. Das ist dreist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist tatsächlich dreist. Und deswegen habe ich den halt zwar fertig geschaut, aber er geht ja auch nur eine Stunde, aber er war ziemlich mau noch. Ja, und dann komme ich jetzt noch zu einer Serie, die neu rausgekommen ist, die ich angefangen habe zu gucken. Die werde ich auch weiterschauen. Ich bin jetzt bei Folge 3, muss aber sagen, dass mich tatsächlich schon so ein bisschen das Desinteresse geweckt hat, kann man das so sagen. Und zwar habe ich angefangen, Welcome to Derry zu schauen, also die S-Serie, die jetzt ganz neu rausgekommen ist. Ich habe einige Szenen im Internet gesehen und auch bei Facebook, wo ich ab und zu nochmal rumklicke, sehe ich ja einige Gespräche diesbezüglich, gute wie auch negative Gespräche. Und auch hier muss ich sagen, war ich doch erst gehypt und positiv überrascht. Ich fand das schon alles relativ gut, was ich da hingesetzt bekommen hatte. Aber ich muss auch sagen, was mich bei King halt einfach unfassbar nervt, ist der Rassenhass und der Schwulenhass, den er da immer mit einbaut. Ja, ich weiß, dass er selber hier jetzt natürlich keine Drehbücher geschrieben hat, aber natürlich tun die Drehbuchautoren hier sich natürlich seinem Schreibstil anpassen. Und dann kommt noch dazu, dass diese Bully-Mädels oder Bully-Jungs, die immer auf die Fresse hauen, oder die Mädels, die dann mit ihren, diese Klischee Püppchen, die dann die das hübscheste Mädchen, das dann aber dann die zwei weniger hübschen Mädchen hinter sich laufen hat, und das ist Klischee after Klischee after Klischee. Es ist wirklich für mich irgendwann nicht mehr auszuhalten. Und wenn ich dann wieder sehe, dass der junge Farbige dann wieder in seiner Hautfarbe angemault wird oder der andere wegen seiner Homosexualität angemault wird, dann geht mir das so auf den Geist mittlerweile. Und ich kann es nicht mehr sehen und auch nicht mehr hören. Ganz ehrlich, da sind wir mittlerweile so sehr dran vorbei. Wir müssen doch nicht immer noch sowas schauen, oder? Auch heutzutage. Selbst wenn es auch in der damaligen Zeit spielt, sind wir doch hoffentlich endlich mal darüber hinweg, uns nicht immer Rassen- und Sexualität-Hass anschauen zu müssen. Und ich habe hier gesessen in der Folge, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Szene das war, aber als es dann wieder gegen den jungen Schwarzen ging, und dann sehe ich dann das Klischee-Püppchen mit ihren Mädels, die dann natürlich nichts mit dem anderen Mädel zu tun haben wollen. Und ich dachte mir, ich kann es nicht mehr sehen. Trotzdem gucke ich es mir noch fertig an, ne? Ich habe mir ja extra das Wow-Abo geholt dafür auch. Also selbstverständlich werde ich es mir noch weiterhin anschauen. Aber ich sag ganz ehrlich, dass mich so ein bisschen das Interesse verloren hat. Ja, und jetzt soll es das auch gewesen sein. Ich wollte euch ganz kurz mal hier jetzt noch anhängen, was ich jetzt so geschaut habe in meiner kranken Woche, und hoffe, dass das für euch interessant war. Vielleicht möchtet ihr ja mal in das eine oder andere jetzt trotzdem mal reinschauen oder es auch sein lassen. Ich sage ja immer, macht euch auf jeden Fall eure eigene Meinung, das ist immer ganz wichtig. Nur weil wir sagen, der Film ist gut oder scheiße, guckt trotzdem rein, weil es kann ja immer noch trotzdem sein, dass ihr irgendwas Gutes dann verpasst. Dann wünsche ich euch hier jetzt noch einen restlichen schönen Sonntag, wenn ihr das jetzt hier am Tag der Erscheinung hören solltet. Übermorgen am Sonntag geht es mit einem Spezial mit Markus weiter. Und zwar redet er mit seinem Gesprächspartner Gilbert diesmal über Filme, die eigentlich auf Spiele basieren. Und am kommenden Freitag rede ich mit der lieben Laura über Terrifier 2. Also ich wünsche euch da schon mal sehr viel Spaß. Auf keinen Fall verpassen. Und ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.